Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo, hallo, sagt hier an Mikrofon und Technik der Stefan aus Berlin und begrüßt euch zu unserer Ausgabe vom Freitag, den 3. Dezember 2010. Für die kommende halbe Stunde haben wir folgende Themen für euch aufbereitet. Gut geschlichtet. Nach dem PR-Event in Stuttgart hat die baden-württembergische Landesregierung und der Bahnkonzern wieder die kommunikative Hoheit zurückgewonnen. Wie es mit dem Protest gegen Stuttgart 21 weitergeht, gleich zu Beginn unserer Sendung. Putsch als Mittel zur Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen. Honduras machte es im Sommer vor und viele westliche Regierungen schauen seitdem aufmerksam zu. Hauptsache billig. Nach diesem Grundsatz kaufen hierzulande die meisten Menschen ein. Wir blicken auf die Kehrseite unseres Konsumverhaltens. Und Kameraüberwachung. Auf Demos seit Jahren Alltag, doch nun stellt ein deutsches Gericht die gängige Polizeipraxis in Frage. Stuttgart 21. Nach dem Schlichterspruch vom Dienstag nun alles prima? Ganz und gar nicht, sagen die Parkschützer, die schon in den letzten Wochen sehr skeptisch den Schlichtungsgesprächen gegenüberstanden und eher als die grundsätzlichen Kritiker des geplanten Stuttgarter Bahnhofsneubaus gelten. Heute nun ist klar, vieles, was im Schlichterspruch zunächst recht sinnvoll klingt, entpuppt sich als im Grunde nicht machbar. So sind jahrhundertealte, riesige Parkbäume wohl kaum zu verpflanzen. Und für ein 9. und 10. Gleis ist wegen der Gebäudefundamente in direkter Nachbarschaft schlichtweg kein Platz. Auch ob der geplante Bahnhofsneubau jemals die gewünschten plus 30% schaffen wird, ist somit fraglich. Der heutige hingegen schafft in den zurückliegenden Jahrzehnten schon deutlich mehr. Selbst als die nun ins Gespräch gebrachten plus 30. Ob Stuttgart 21 selbst innerhalb der Logik der Deutschen Bahn jemals Sinn machen wird, steht völlig in den Sternen. Trotzdem soll weiter gebaggert werden, auch wenn niemand recht weiß, wohin die Reise gehen soll. Wir sprachen mit Matthias von Herrmann. Er ist Pressesprecher der Stuttgarter Parkschützer.
Herr Geisler hat am Dienstag das Schlichtungsergebnis präsentiert. Da geht es um den Schutz der 282 Parkbäume. Die sind ja zugesagt worden jetzt erstmal. Mhm. Jetzt seid ihr Parkschützer. Was gibt es denn jetzt noch zu tun für euch?
Es gibt noch sehr viel zu tun. Es gibt nämlich Stuttgart 21 zu verhindern. Der Inhalt dieses Schlichterspruchs, die Bäume stehen zu lassen im Park, ist in sich ein Widerspruch zum Tiefbahnhof. Denn genau da, wo diese Bäume jetzt stehen, soll dieser Halbtiefbahnhof oder Souterrainbahnhof, wie ich gerne sage, hinkommen. Dazu müssen diese Bäume aber weg. Jetzt gibt es ja den Vorschlag von Geisler, die Bäume dann zu verpflanzen. Nur das geht eben mit so großen und dicken Bäumen gar nicht. Da gibt es schlicht und einfach keine technische Lösung dafür.
Abgesehen mal, tut dann so ein Profi so eine Formulierung in einen Schlichterspruch rein?
Man könnte das natürlich auch als ein trojanisches Pferd für die Bahn auslegen, dass sie zwar dem Schlichterspruch zugestimmt haben, aber im Grunde damit der Nichtmachbarkeit von Stuttgart 21 zugestimmt haben, ohne es zu verstehen. Das zeigt auch, dass die Politiker, die da am Tisch sitzen und auch die Bahnmanager schlicht und einfach keine Ahnung haben, was vor Ort überhaupt Tatsache ist. Ja, ein Baum, der 3 bis 4 Meter Stammumfang hat, den kann man nicht versetzen. Der ist 30, 40 Meter hoch. Allein schon die Stabilisierung von so einem Baum ist unmöglich. Den Wurzelballen auszugraben ist vollkommen unmöglich. Das bestätigen Landschaftsgärtner schlicht und einfach. Also das geht nicht. Das Nächste, was Geisler ja vorschlägt ist oder erwartet, sind barrierefreie Fluchtwege. Ein Fluchtweg ist zum Beispiel eine Treppe, zum Beispiel ein Aufzug. Wenn ich einen Fluchtweg brauche, dann brennt es zum Beispiel, dann sind aber Aufzüge blockiert. Das heißt, ein Rollstuhlfahrer, eine Mutter mit Kinderwagen kommt dann da schon mal nicht durch den Aufzug rauf. Das heißt, sie muss die Treppe nehmen, aber eine Treppe ist eine Barriere. Also es ist auch wieder ein Widerspruch in sich, einen Durchgangsbahnhof, wo ich immer Treppen brauche, und dann zusätzlich noch einen Tiefbahnhof, wo ich auch immer Treppen brauche, barrierefrei zu gestalten.
Also genug Gründe, weiter an dem Widerstand festzuhalten. Wie sollte der denn in Zukunft jetzt aussehen?
Der Widerstand wird so aussehen wie vor dieser sogenannten Faktenschlichtung. Wir werden weiterhin Aktionen des zivilen Ungehorsams sehen. Das sind friedliche Aktionen, die aber ganz bewusst Baufahrzeuge blockieren, Zufahrten zu Baustellen blockieren, Baugelände besetzen etc. Das führen die Bürger dann durch, wenn sie den Eindruck haben, dass über Monate und Jahre hinweg ihr legaler Protest nicht wahrgenommen wird, nicht ernst genommen wird, dann greifen sie eben zum Mittel des zivilen Ungehorsams. Da kann man gerne immer an Gandhi erinnern, der mit seinen Sitzblockaden die Briten vertrieben hat, oder Martin Luther King, die mit dem Busboykott letztendlich die Rassentrennung aufgehoben hat.
Könnte man nicht umgekehrt sagen, naja, das nervt halt, die Bauarbeiten verzögern sich dadurch, aber letztendlich verhindern wird sich durch Sitzblockaden so ein Bahnhofsprojekt nicht?
Letztendlich wird es immer so sein, dass die Polizei als Staatsmacht eingreift. Wenn diese Staatsmacht aber an ihre Grenzen gerät, so wie das momentan schon der Fall ist, durch die monatelangen Proteste im Sommer, dann kann dieser Staat irgendwann diese Baustelle nicht mehr schützen. Und dann gerät sozusagen das System aus den Fugen, weil dann ist der Staat nicht mehr fähig, da irgendwie einzugreifen, dann müsste die Firma, also in dem Fall die Bahn AG als Bauherr, selber für Schutz sorgen. Sie kann aber keine polizeiliche Gewalt, sie kann Leute nicht festnehmen. Ein Werkschutz kann lediglich ein Gelände bewachen und dann die Polizei zur Hilfe rufen. Aber dann ist die Polizei doch wieder an ihrem Ende.
10.000 Leute erwartet ihr jetzt für die Demo am Samstag. Mhm. Das ist eigentlich wahnsinnig viel für eine Demonstration. Andererseits mit hiesigen Demonstrationen in den vergangenen Wochen und Monaten verglichen, ist es vielleicht so wenig, jetzt in Anführungszeichen, dass man sagen könnte, hat diese Schlichtung möglicherweise den Widerstand schon ein bisschen die Spitze gebrochen?
Wir müssen da immer sehr genau hinschauen, welche Zahlen vergleichen wir eigentlich. Jetzt vor einem Jahr, wo die Montagsdemonstrationen begannen, da hatten wir 2.000, 3.000, 4.000 Teilnehmer. Das ist dann im Mai auf 5.000 angewachsen. Im Juni, Juli rum hatten wir dann 10.000 und nach dem Schwarzen Donnerstag zweimal hintereinander jeweils etwa 100.000. Das zeigt, dass die Leute so langsam warm wurden und immer mehr gekommen sind. Es ist jetzt während den Schlichtungsgesprächen tatsächlich weniger geworden. Das schulde ich vor allem einfach der Tatsache, dass da halt geredet wird. Und dass die Leute dann denken, ja, wenn da geredet wird, dann muss ich ja erst einmal nicht protestieren. Aber es zeigt sich ja jetzt, dass die Bahn diese Schlichtungsgespräche in keiner Weise ernst nimmt. Verkehrsministerin Gönner wischt jetzt schon wieder alle Vorschläge von Geißler vom Tisch, dass sie sowieso nicht glaubt, dass das alles nötig sei, das 9. und 10. Gleis, das mal ganz abgesehen davon baulich gar nicht geht, weil da einfach Gebäude im Weg sind. Das zeigt, dass die Bahn und auch die Politik hier diese Gespräche wirklich nie ernst genommen haben. Sie haben ja auch nicht alle Fakten auf den Tisch gelegt, viele wesentliche Dokumente wurden weiter verheimlicht. Und das ist letztendlich die Begründung, dass auch der Widerstand jetzt wieder anwachsen wird.
Jetzt sind im Rahmen dieses Schlichtungsergebnisses ja einige Dinge so formuliert worden, dass man sagen könnte, naja, da musste die Bahn, auch die Stadt, einige Kröten schlucken. Ist das vielleicht dann doch noch so ein Hebel, na, zum Beispiel die Geschichte mit den Bäumen oder auch die Geschichte mit den Mehraufwendungen, die sich dann ja finanziell nochmal zu Buche schlagen werden. Okay. Wird das möglicherweise ein Hebel sein, um nochmal grundsätzlich an das Projekt ranzugehen, es möglicherweise doch noch zu kippen?
Es steht jetzt im Raum, dass weitere Gleise gebaut werden sollen, auch weitere Streckenabschnitte, was natürlich zu mehr Kosten führt. Die jetzt im Raum stehenden 4,1 Milliarden Euro für Stuttgart 21 enthalten jede Menge Einsparungen, die aber vom Eisenbahnbundesamt noch nicht einmal genehmigt sind. Das bedeutet, die Bahn hat hier eigentlich erst einmal mit Luftnummern gerechnet. Jetzt kommen noch weitere Kosten dazu. Winfried Herrmann als Verkehrsexperte im Bundestag geht von einer halben bis einer ganzen Milliarde Mehrkosten aus. Da sind wir dann weit jenseits der politischen Grenze von 4,5 Milliarden Gesamtkosten. Und damit muss man sich dieses Projekt nochmal allein aus finanzieller Sicht neu überlegen.
Ende Juni diesen Jahres war Schluss mit Demokratie. In Honduras putschte das Militär gegen den gewählten Präsidenten Zelaya. An seine Stelle trat der Oppositionsführer Roberto Micheletti. Zelaya hatte sein Land zuvor in das Bündnis linker lateinamerikanischer Staaten, ALBA, geführt. Damit wollte er das Land von dem neoliberalen Kurs der vergangenen Jahrzehnte abbringen. Auslöser für den Putsch war dann das Vorhaben, die Verfassung zu reformieren und darin die Rechte sozialer Bewegungen und der Demokratie zu stärken. Nach einer ersten öffentlichen Empörung über den Putsch gingen die meisten westlichen Regierungen schnell wieder zum Tagesgeschäft über. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit läuft weiter und das Putschregime wird de facto anerkannt. Und das, obwohl die eigenen Botschafter, zumindest im Falle der USA, den Machtwechsel klar als illegitimen Militärputsch beschrieben. Zur Lage in Honduras und in Veröffentlichungen durch WikiLeaks in dieser Woche hören wir jetzt Malte Danijuk von Amerika 21.
Na, das Erstaunliche ist eigentlich, dass in diesem als vertraulich klassifizierten Telegramm der Botschaft an das Außenministerium der Botschafter ganz klar von einem Putsch spricht und die ganze Argumentation der Putschisten damals, dass der gewählte Präsident Manuel Zelaya angeblich die Verfassung gebrochen hätte oder die Verfassung hätte ändern wollen, dass er das ganz klar als Propaganda abtut und sagt, dafür gibt es überhaupt keine Grundlage. Das heißt, intern in dieser vertraulichen in diesem vertraulichen Rahmen innerhalb dieses Nachrichtensystems des Außenministeriums sprechen die Beamten und Mitarbeiter da durchaus Klartext. Und interessant ist das auch, weil der US-Botschafter selber, wie wir aus verschiedenen Quellen wissen, sich damals vor dem Putsch am 28. Juni mehrmals mit der Militärspitze, mit den Putschisten getroffen hat, um so Zitat noch nach anderen Lösungen zu suchen. Das heißt, er war da tatsächlich persönlich involviert. Und ja, dass WikiLeaks da jetzt dieses Dokument unter vielen anderen mit veröffentlicht, ist natürlich ziemlich erfreulich, weil das ein sehr bezeichnendes Licht auf die Doppelmoral innerhalb der US-amerikanischen Außenpolitik wirft.
Ja, wie ist das dann sozusagen im Nachhinein zu bewerten? Die amerikanische Regierung hatte ja relativ verhalten irgendwie darauf reagiert und so ein bisschen so eine einlenkende Position, aber letztendlich doch keine Verurteilung irgendwie eingenommen, ne?
Genau, für die US-Außenpolitik wäre es relativ wichtig gewesen, dass es eine offizielle Verurteilung der Ereignisse und Kennzeichnung als Putsch gibt, denn dann hätten alle diplomatischen und militärischen Beziehungen zu Honduras eingestellt werden müssen, bis die normale Ordnung wiederhergestellt ist. Das hat Hillary Clinton sorgfältig vermieden. Das heißt, Obama deutlicher, aber auch Hillary Clinton haben die Putschisten kritisiert, aber sie eben nicht Putschisten genannt. Sie haben diese Formulierung sorgfältig vermieden. Sie haben so ein paar Einzelmaßnahmen über den Sommer 2009 getroffen, wie die Visa zu sperren für Generäle und Politiker, die am Putsch beteiligt waren, oder Auslandskonten einzufrieren. Aber die wirklich großen Sachen, die große militärische Hilfe, unter anderem die von USA an Honduras geht, muss man wissen, mit Soto Cano haben die da seit vielen, vielen Jahren eine der größten Militärbasen in Mittelamerika. Die hätte geschlossen werden müssen beispielsweise. Da hätten sie alles US-Personal abziehen müssen, wenn sie tatsächlich das als Putsch offiziell eingestuft hätten, mit dem Wissen, das sie intern hatten, wie wir jetzt erfahren haben.
Ja, vielleicht ein kleiner Schwenk nach Europa. Deutschland ist ja regelrecht berühmt dafür, so Putsche auch ganz gerne zu sehen und da immer gerne ein bisschen von der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung zu sprechen und so weiter. Und die sind ja relativ schnell dann zur Tagesordnung übergegangen mit so einem Assoziationsabkommen mit der EU und Honduras. Also alles geht irgendwie weiter. Wie schätzt du jetzt oder ihr die Situation ein, wird die Herausgabe solcher Informationen, wird die in irgendeiner Weise die europäische Diplomatie beirren?
Nee, das glaube ich auf keinen Fall. Bis Ende letzten Jahres hat Spanien und also innerhalb der EU-Außenpolitik ist es eine alte Tradition, dass die anderen Länder Spanien als ehemaliger Kolonialmacht die Wortführerschaft in der Politik in Bezug auf Lateinamerika überlassen. Bis Ende letzten Jahres hatte Spanien da sich noch für einen Boykott stark gemacht, aber dann hat sich auch relativ schnell hinter den Kulissen abgezeichnet und da war der Druck aus Deutschland dann vom frisch eingesetzten Außenminister Guido Westerwelle sehr stark, dass die EU doch bitte alles versuchen sollte, dieses Freihandelsabkommen mit Mittelamerika durchzubekommen. Und da sind inzwischen auch alle Vorvereinbarungen getroffen. Also es ist noch nicht offiziell in Kraft, aber so gut wie.
Ja, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, also es gibt ja nach wie vor in Honduras irgendwie Versuche einer Demokratiebewegung da irgendwie ein Stück gegenzuhalten, gibt es eine Möglichkeit, dass für die nochmal neuer Wind dadurch entsteht, zeichnen sich Möglichkeiten ab, dass es vielleicht doch auch zu einer gerichtlichen Untersuchung der ganzen Angelegenheit kommt?
Ich glaube, ja, Geschichte wird immer von hinten geschrieben. Wir müssen mal absehen, warten, wie das weiterläuft. Die Demokratiebewegung, die Front gegen den Putsch, in der viele Gewerkschaften, Parteien, Basisorganisationen, die Frauenbewegung ist ganz stark vertreten, in der all die fortschrittlichen Kräfte in diesem kleinen mittelamerikanischen Land organisiert sind, ist wirklich sehr stark und kriegt immer wieder sehr große Mobilisierung hin. Sie sind, glaube ich, auf lateinamerikanischem Niveau Nachbarländer sehr gut eingebunden. Da gibt es eine große Solidarität. Das wird auch von Deutschland, Europa aus jetzt im Winter wieder eine Rundreise von verschiedenen Gewerkschaftern und Menschenrechtsaktivisten geben, die das unterstützen. Das ist das eine. Also sie sind politisch sehr stark und sehr breit im Land organisiert. Andererseits sind sie mit einer wirklich krassen Repression konfrontiert. Seit dem Putsch sind über 100 Menschen aus politischen Gründen umgebracht worden, verschwunden. Und nicht nur am Rande von den Demonstrationen, sondern tatsächlich als gezielte Einschüchterung gegen lokale Aktivisten gegen den Putsch. Das ist eine Situation, die, das muss man klar so sagen, von den USA und auch von der EU in der Kooperation mit dieser neuen de facto Regierung in Kauf genommen wird, akzeptiert wird, um wirtschaftliche Interessen in der Region zu wahren. Denn das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Ich hatte vorhin schon Soto Cano, den Militärstützpunkt, erwähnt. Ja. Der vorherige Präsident Manuel Zelaya hatte beschlossen, dass der in einen zivilen Flughafen umgewandelt werden soll und die US-Militärbase da geschlossen werden soll. Es steht ein riesen Landumverteilungsprogramm an, dass der gestürzte Präsident angefangen hatte zu planen. Das Land war Mitglied in ALBA, also dem Zusammenschluss der mittelamerikanischen linken Staaten. Eine Mitgliedschaft in ALBA verbietet eine Mitgliedschaft in diesen Freihandelsabkommen, neoliberalen Freihandelsabkommen.
Ja.
Das ist also ganz klar, da geht es um eine Systemkonfrontation.
Ja.
Soziale Bewegungen, soziale Interessen in ein Land mit einer Demokratie, einer sozialen Demokratie oder weiter eine Herrschaft, die Herrschaft einer kleinen Oligarchie, die die Exporte des Landes in EU und USA möglichst günstig absetzt und dadurch Korruption und andere Sachen die Gewinne einfährt. Also das ist der Interessenskonflikt und ich glaube, der wird da auch mit allen Mitteln ausgefochten. Es ist heute, kann man sich kein Urteil zutrauen, wie das ausgehen wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer wieder darüber zu informieren.
Ja.
WikiLeaks hat uns jetzt wieder ein kleines Detail gegeben, wo deutlich wird, wie verlogen die US-Politik da im letzten Sommer war. Und klar, wir können nur hoffen, dass das auch die Demokratiebewegung in Honduras selber weiter stärkt.
Und das ist auch bitter nötig. Hunderte GewerkschafterInnen und Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten wurden mittlerweile ermordet und befinden sich in Lebensgefahr. Auch die deutsche Regierung verhält sich ähnlich heuchlerisch. Der Botschafter der honduranischen Putschregierung wurde von Präsident Wulff akkreditiert. Und die Friedrich-Naumann-Stiftung der FDP fordert öffentlich die Unterstützung der rechtsgerichteten Putschisten. Computer, Spielzeuge, Kleider. Made in China, billig produziert für unsere Wohlstandsgesellschaft. Produziert unter untragbaren Arbeitsbedingungen von multinationalen Firmen, die weder Arbeits- noch Menschenrechte respektieren. Doch die Betroffenen wehren sich und westliche NGOs lenken mit Kampagnen die Aufmerksamkeit auf die Missstände. Mittlerweile wurde an einigen Orten so viel Druck aufgebaut, dass die multinationalen Firmen ihre Geschäftspraxis ändern müssten. Vergangenen Monat besuchte die chinesische Gewerkschafterin Monina Wong die Schweiz, um über die Situation der Billigarbeiter in Asien zu berichten.
China ist eine globale Fabrik. Die Arbeiterinnen und Arbeiter stellen tonnenweise Produkte her, die nach Europa und in die USA exportiert werden. Doch die Arbeitsrechte in diesen Produktionsstätten für Spielzeuge, Kleider oder Autos werden untergraben. Die Exportindustrie und die ausländischen Firmen, die in China produzieren lassen, machen also Gewinn durch die Arbeitnehmer, welche ausgebeutet werden. Das sagt Monina Wong. Sie ist Direktorin des Hongkonger Kontaktbüros vom Internationalen Gewerkschaftsverband IGB. Sie sagt, die Arbeitsrechte würden in China meist nicht respektiert.
Let's say for example the minimum wage, the overtime work.
Die Minimallöhne werden nicht eingehalten. Die Arbeitnehmenden müssen zu viele Überstunden leisten und die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Gesundheitsschutz sind sehr schlecht. Viele Arbeiter wurden während der Arbeit verletzt. Es gibt immer mehr Leute, die Gesundheitsprobleme haben wegen ihrer Arbeit.
Lung disease in the mines and also in the gemstone industry.
Für die internationalen Unternehmen sei es sehr einfach zu sagen, dass sie das alles nichts angehe. Sie schieben die Verantwortung ab und sagen, die Chinesen hielten die Rechte nicht ein. Da sieht Monina Wong das Hauptproblem der Globalisierung. Firmen aus aller Welt lassen zwar in China oder anderen asiatischen Ländern produzieren, aber man könne sie nicht dazu verpflichten, die Arbeitsrechte einzuhalten.
The local governments, they first to collaborate with foreign employers.
Die lokalen Behörden sind bereit, die nationalen Standards herabzusetzen, um ausländische Investoren anzulocken. Speziell nach der Wirtschaftskrise haben sie alles versucht, damit die Unternehmen nicht abziehen und die Fabriken nicht schließen. Und dafür drückt man den Lohn und unterdrückt die Arbeitenden, die sich dagegen wehren. Doch in jüngster Zeit wehren sich die Arbeitnehmenden in den chinesischen Fabriken. Die Situation in den Produktionsstätten in China ist vergleichbar mit den Fabriken in Vietnam, Thailand oder Indien. Auch dort gibt es Proteste gegen die schlechten Arbeitsbedingungen. In China hätten die Proteste nach der Wirtschaftskrise begonnen.
The inflation in China is very serious, so the wages are not enough to cover the basic.
Die Inflation in China ist wirklich gravierend. Die Löhne reichen nicht aus, um die Lebenskosten zu decken. Außerdem wurden in letzter Zeit einige Fabriken plötzlich geschlossen, ohne dass die Arbeitnehmenden die noch ausstehenden Löhne erhalten hätten oder gar eine Entschädigung. Und die Verantwortlichen sind einfach untergetaucht. All das hat die chinesischen Arbeiter dazu gebracht, zu protestieren, um auf die Arbeitsrechte aufmerksam zu machen.
So all these are driving the Chinese workers to take actions.
Die Gewerkschafterin Monina Wong sagt, dass das chinesische Recht eigentlich einen hohen Standard habe, was Löhne und Sozialversicherungen betrifft. Doch damit auf diesen Rechten beharrt werde, brauche es Druck von außen. Zum Beispiel durch Gewerkschaften. Auch wenn in China offiziell nur eine Gewerkschaft zugelassen ist, nämlich die der Kommunistischen Partei. Doch diese sei jeweils sehr mit der Firmenleitung verbandelt und das mache es wiederum schwieriger für die Arbeitnehmenden, ihre Kritik anzubringen. Dennoch sieht Monina Wong Möglichkeiten, dass die Regierung auf die Einhaltung der Rechte pocht.
They also don't want to see social instability.
Die lokalen Regierungen wollen keine soziale Instabilität. Das heißt, sie wollen keine Arbeiter sehen, die für ihre Rechte auf die Straße gehen. Und sie wollen auch nicht, dass man sieht, dass die Gewerkschaft die Situation nicht unter Kontrolle hat. Auch wenn wir keine unabhängige Gewerkschaft haben und der Spielraum für Nichtregierungsorganisationen sehr klein ist, in letzter Zeit protestieren die Arbeiter immer häufiger. Und wenn die Arbeitnehmenden streiken, übt das Druck auf die Regierung aus. Und diese muss reagieren, sonst geraten die Proteste außer Kontrolle. Deshalb muss die Regierung neue Gesetze schaffen, um die Arbeitnehmenden zu schützen. Und die Regierung muss die Gewerkschaft der Partei reformieren.
The party-affiliated trade union. So these are possibilities.
Um die Situation der Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter in China und Asien zu verbessern, seien aber auch die multinationalen Firmen gefordert. Sie müssten dieselben Arbeitsrechte geltend machen wie für ihre Arbeitnehmenden in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz. Außerdem sei es wichtig, die Situation der Fabrikarbeiter in China nicht isoliert zu betrachten. Es gehe darum, dass sich die Zivilgesellschaft mit den Arbeitern solidarisieren müsse. Das heißt, darauf hinzuwirken, international geltende Arbeitsrechte umzusetzen. Die Gewerkschafterin Monina Wong schreibt dabei den NGOs und Gewerkschaften eine große Rolle zu. Denn sie seien es, die durch Kampagnen sensibilisieren und dadurch die Konsumentinnen und Konsumenten im Westen aufklären könnten.
Am 23. November urteilte das Oberverwaltungsgericht in Münster, dass die Videoüberwachungen auf Demonstrationen eingeschränkt werden müssten, da Kameras das Demonstrationsrecht beeinträchtigten. Vor einem knappen halben Jahr gab es dieses Urteil auch in Berlin. Doch ob dieser Urteilsspruch etwas verändert, ist vor allem bei der schwammigen Formulierung fragwürdig. Wir haben mit Sven Lüders gesprochen. Er ist bei der Humanistischen Union, die sich für die Wahrung von Menschenrechten einsetzt.
Also zum einen haben wir zumindest hier mal eine Diskussion in der Öffentlichkeit darüber, wie die Polizei mit Demonstrationen umgeht, die auch nach ihrer eigenen Einschätzung als völlig friedlich einzustufen sind und von denen keine Gefahr ausgeht. Das halte ich schon für eine ganz sinnvolle und wichtige Diskussion, weil die Versammlungsfreiheit ist nun mal ein sehr hohes Rechtsgut und wir denken, dass sie ganz zentral auch für die Erhaltung unserer Demokratie ist. Und eine Videoaufzeichnung ist natürlich eine mögliche Einschränkung. Also es können sich ja Leute abgeschreckt sehen, wenn sie wissen, da werden alle Teilnehmer einer solchen Demonstration videoüberwacht, dass sie vielleicht nicht an Demonstrationen teilnehmen. Und zum anderen haben wir natürlich in Berlin jetzt erstmal den Status, dass die Polizei nicht wahllos alle Demonstranten mit Kameras aufnehmen darf. Wir werden sicher eine Diskussion haben, ob das nötig ist oder nicht, ob die Polizei das unbedingt braucht oder nicht. Aber das müssen wir halt in der Diskussion dann austragen. Ja.
Und das heißt ja, dass die Videokameras auf Demonstrationen, also so wird das immer, deswegen diese schwammige Formulierung, die sollen seltener eingesetzt werden. Und die Formulierung, die ist ja schon schwammig, und dass die Polizei eigentlich so genauso weitermachen kann. Also man muss halt bloß den Präzedenzfall klar machen, um das dann einsetzen zu können.
Ja, also dass sie seltener eingesetzt werden, ist natürlich dann der Effekt, aber ich denke, dass also beide Gerichte, sowohl in Münster als auch in Berlin, haben relativ klare Vorgaben gemacht, dass diese Kameras nur eingeschalten werden dürfen, wenn die Polizei konkrete Gefährdungen nachweisen kann. Und dann, also Anhaltspunkte heißt es dann rechtstechnisch, für solche Gefährdungen vorweisen kann. Und das dazu braucht es natürlich eine Lagebeurteilung der Polizei und wirkliche Fakten und nicht aus dem Bauch heraus Entscheidungen.
Das war ZIPFM vom Freitag, den 3. Dezember 2010. Hören könnt ihr uns auch im Netz unter www.zip-fm.net oder bei Facebook unter zip-fm. Tschüss und ciao, sagt der Stefan aus Berlin.